Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Ich grüße auch die Hörerinnen und Hörer von SR2 Kulturradio. Wir hören in dieser Stunde von einer erstaunlichen Weltreise in Wien. Wir blicken zurück auf das Tanzjahr 2021 mit den Stichworten Not und Produktivität und wir lernen eine Kürbiskrippe aus Kenia kennen. Dies und mehr in dieser Fazitstunde. Herzlich willkommen. Was macht man denn als Journalist und Autor, wenn man eigentlich viel auf Reisen ist, wenn man ferne Länder und Städte besucht und das Leben der Menschen dort beobachtet, beschreibt und auch dokumentiert? Was macht man also mit seiner Neugierde in diesen Corona-Zeiten, in denen man nicht einfach losfahren kann? Man sucht das Fremde einfach zu Hause. Und siehe da, man muss nur ein bisschen umschalten in der eigenen Stadt, andere Wege gehen, andere Perspektiven einnehmen und dann kann man fremde Welten entdecken. So ist das zumindest dem Autor und Architekturjournalisten Wojciech Czaja gegangen. Er hat in Wien, in der Stadt, in der er lebt, unerwartete Welten gefunden. Sein Bildband Almost, 100 Städte in Wien, war so erfolgreich, dass die Fotos, die er gemacht hat, im Wien-Museum ausgestellt wurden und dass jetzt ein zweiter Band erschienen ist, Almost 2, eine Weltreise in Wien. Der Autor Wojciech Czaja, er ist live zugeschaltet und in Klagenfurt am Telefon. Herr Czaja, guten Abend.
Hallo Herr Rölke, guten Abend.
Wie kommt man denn auf so eine Idee, in der Stadt Wien 100 Städte zu entdecken? War das von langer Hand geplant oder war das mehr oder weniger ein spontaner Einfall?
Es war in dem Fall gar nicht geplant, sondern wirklich ein spontaner Einfall. So wie viele von uns habe ich mich im Lockdown spaziergehend durch die Stadt bewegt. Und bei mir war es so, dass mir irgendwann mein Quartier, meine Region, in der ich wohne, zu klein geworden ist. Mhm. Und ich mir dann gedacht habe, ich setze mich jetzt auf die Vespa und fahre jetzt mal ganz gezielt, bewusst in Straßen und Gegenden in Wien, die ich noch nicht so gut kenne. Und wenn man an irgendeinem Ort dann zum ersten Mal ist oder wenn einem der noch nicht so vertraut ist, dann schaut man natürlich anders und offener auf die Stadt. Und siehe da, plötzlich habe ich begonnen, fremde Städte zu entdecken. Wahrscheinlich getrieben aus einer gewissen Sehnsucht, die ich natürlich hatte und aus einem gewissen Fernweh.
Fremde Städte entdecken heißt Ähnlichkeiten entdecken?
Ähnlichkeiten entdecken, architektonische Ähnlichkeiten, aber auch Stimmungsähnlichkeiten. Manchmal sind es nur Farben, vielleicht sogar auch Lichtstimmungen, bauliche Typologien, also ganz, ganz unterschiedliche Ähnlichkeiten, aber ja, Ähnlichkeiten.
Insgesamt 100 Fotos sind in Ihrem ersten Band und jetzt auch in dem zweiten, der erschienen sind, abgedruckt. Gab es denn das Foto 1, die erste Szene, die erste Szenerie, die Ihnen ja irgendwie besonders vorkam?
Das allererste Foto, das ich gemacht habe, war nach ein paar Tagen herumfahren durch Wien, Tel Aviv, in einer Gasse, in der ich davor selten war. Tel Aviv ist eine Stadt, die ich persönlich sehr, sehr gern habe, die mich fasziniert aufgrund ihrer Lebendigkeit und aufgrund ihrer auch schwierigen Geschichte. Und diese Entdeckung von Tel Aviv in Wien, wie soll ich sagen, vielleicht ist es kein Zufall, dass Tel Aviv die erste Stadt war, die sich mir offenbart hat.
Dann beschreiben Sie doch das Foto, das Sie an Tel Aviv erinnert hat. Oder wo haben Sie oder wie haben Sie Tel Aviv in Wien entdeckt?
Tel Aviv zeichnet sich ja vor allem durch die Architektur der internationalen Moderne aus.
Bauhaus.
Immer wieder auch als Bauhaus bezeichnet, genau. Mhm. Und man denkt da sofort an die abgerundeten Ecken, an die abgerundeten Balkonbänder, die sich an den Straßenkreuzungen sozusagen ums Gebäude schmiegen. Und das ist etwas, was man in Wien eigentlich nie sieht. Und es gibt in einer Gasse in Wien ein 60er-Jahre-Haus, das genau diese abgerundeten, massiv gemauerten Balkone hat, die so dermaßen untypisch für die Stadt sind, dass dieser Blick mich in die Ferne getragen hat.
Also insgesamt kann man sagen, besteht Ihr Buch aus Architektur, Fotografie und aus neuen Sichtweisen auf diese Architektur?
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es neue Sichtweisen auf die Architektur sind. Es sind wahrscheinlich neue Sichtweisen auf die uns sowieso gewohnten Bilder, denn es ist ja kein Architekturbildband. Es sind oft ganz unscheinbare Ecken, die ich fotografiere, oft vielleicht sogar hässliche Straßenecken, wo vielleicht eine Laterne oder ein Mülleimer oder eine Parkbank auf irgendetwas anderes hindeutet. Oder vielleicht ist es ein Mensch, der am Straßenrand gerade etwas verkauft.
Sind Ihre beiden Bücher sowas wie eine Schule des Sehens, des Schauens, also eine Anleitung, eine Motivation, die Welt, die Stadt, die Umgebung neu zu betrachten?
Es wurde in den Rezensionen immer wieder so bezeichnet, was mich natürlich sehr gefreut hat, dass die Bücher zu einer Art Sensibilisierung beigetragen haben. Und mich haben auch viele Anrufe, E-Mails oder auch Facebook-Postings erreicht, also Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, dass sie sich durch diese Bücher Almost und Almost 2 inspiriert gefühlt haben, jetzt selber auf ihre gewohnten Straßen zu schauen und da jetzt feiner und vielleicht mit einer Fremden oder mit einer rosa Brille auf die Stadt zu sehen und die das selber jetzt begonnen haben, bewusst auf die Stadt zu schauen und Dinge zu entdecken, die ihnen davor nicht bekannt oder bewusst waren.
In dem zweiten Band sind auch 15 Fotos enthalten, die nicht von Ihnen stammen, Herr Czajer. Welche Idee, wie ist denn diese Idee entstanden, diese Entdeckungsreise, diese Freude am Entdecken zu teilen?
Sie haben vorhin gerade angesprochen, dass das Wien-Museum eine Ausstellung gemacht hat. Und gemeinsam mit dem Kurator Peter Stulber haben wir uns überlegt, dass wir im Rahmen dieser Ausstellung eine Instagram-Challenge starten, die heißt Hashtag Almost Weltreise, wo wir Besucher, Besucherinnen, Leute aus ganz Wien eingeladen haben, sich ebenfalls durch Wien zu bewegen und deren Entdeckung in fremder Städte beizutragen. Und es wurden über 600 Fotos eingereicht. Wir haben dann eine kleine Jury gebildet. Und die 15 Sieger, die wir gekürt haben, wurden jetzt mit ins Buch übernommen. Was mich erstens sehr freut, weil die Idee jetzt irgendwie auch weitergetragen wurde. Und was mich zweitens freut, weil diese 15 Leute natürlich ganz andere fremde Städte entdeckt haben als ich. Und in gewisser Weise mischt sich da sicher auch ein bisschen ein Neid hinzu, weil diese Blicke, diese Gastblicke, die ich jetzt bekommen habe, die jetzt auch im Buch drin sind, wirklich wunderschöne Entdeckungen sind.
Also richtige Überraschung für Sie, auch wie man bestimmte Orte, bestimmte Gegenden sehen kann.
Auf jeden Fall. Also ein Fotograf hat im Donaupark in Wien den Central Park erreicht, entdeckt. Jemand anderer hat im Wiener Rathaus Hogwarts entdeckt. Also das sind wirklich ganz, ganz schöne Blicke drinnen.
Vielleicht noch ein Foto, das Sie beschreiben können, was Sie gemacht haben, eine Entdeckung, von der Sie sagen, huppla, das ist jetzt ganz famos.
Was mich besonders gefreut hat, ist, dass ich in einem neuen Stadtentwicklungsgebiet von Wien eine Hochgarage entdeckt habe, wo die, ich weiß gar nicht, wie man das genau beschreibt, aber diese Rampe, diese Spindel, an der die Autos hochfahren, die ist weiß, die ist rund. Und dazwischen sind immer wieder so dunkle Streifen frei, wo einfach Luft in die Garage gelangt. Und wenn man da vor dieser Garage eine Art Froschperspektive einnimmt und das iPhone nach oben hält, dann schaut das wirklich unweigerlich aus wie das Guggenheim Museum in New York. Und wenn man ganz flüchtig auf das Foto schaut, dann glaubt man auch im ersten Moment wirklich in New York an der Fifth Avenue zu stehen.
Also ein Foto in Wien entstanden und an New York erinnernd. Herr Czajer, 23 Wiener Gemeindebezirke gibt es. Ist denn die Stadt jetzt auserzählt oder glauben Sie, weitere Städte in Wien noch entdecken zu können?
So wie sich mein eigener Blick jetzt in den letzten fast schon 2 Jahren sensibilisiert hat, glaube ich, dass diese Reise noch nicht zu Ende ist. Also ich sehe, dass der Blick feiner geworden ist, differenzierter und dass ich permanent noch weitere Dinge entdecke. Vielleicht sind jetzt die größten und uns bekanntesten Städte und Sehenswürdigkeiten abgegrast. Mhm. Das kann sein. Aber das, was ich jetzt tagtäglich sehe, wenn ich durch die Stadt gehe und irgendwie bin ich da infiziert mit meinem eigenen Virus, weil ich das fast nicht mehr ablegen kann. Ich glaube, es wird lange dauern, diesen Blick jemals wieder abzulegen. Keine Ahnung, ob mir das gelingen wird.
Eine Idee, die man gewiss auch in anderen Städten übernehmen kann. Almost 2, eine Weltreise in Wien von Wojciech Czajer, erschienen in der Edition Korrespondenzen. Herr Czajer, ich danke Ihnen.
Herzlichen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Was mir heilig ist.
Was mir heilig ist, das haben wir prominente Menschen aus der Kulturszene gefragt. Wir wollten wissen, was ihnen am Herzen liegt. Die Antworten, die haben wir gesammelt und senden sie in diesen Tagen hier in Fazit. Heute hören wir Barbara Mundl, die Intendantin der Münchner Kammerspiele.
Was mir heilig ist. Seitdem
ich gefragt wurde, ob ich diese Frage, was mir heilig ist, versuche zu beantworten, befrage ich mich, was das eigentlich sein könnte. Ich hadere und zögere und weiß noch immer nicht ganz genau, was heilig meint. Es ist irgendwie ein großes Wort. Ein Wort, das in mir sowas wie Ehrfurcht, ein bisschen Schaudern auslöst. Etwas, was jedenfalls größer ist als das, was ich mit dem Verstand erfassen kann. Das Wort hat eine Aura, die sich einem rein subjektiven Zugriff entzieht. Also, was bedeutet es mir eigentlich? Ich glaube, ich bin heute im Nachdenken nochmal in der Vorbereitung darauf gestoßen, dass ich vielleicht nur sagen kann, dass ich manchmal sowas erfasse wie einen Widerschein des Heiligen. Also eine Situation erlebe, wo ich so eine Ahnung davon bekomme, was das vielleicht sein könnte. Und ganz spontan ist mir eingefallen, vor vielen Jahren zum Beispiel ein Besuch in einer Rembrandt-Ausstellung, und da hingen hintereinander die großen Selbstporträts und auch sein allerletztes Selbstporträt kurz vor seinem Tod. Und dieses Porträt anschauend, habe ich angefangen zu weinen, weil es mich so ergriffen hat, dieses tiefe Wissen, was aus diesem Bild spricht und was mich erreicht hat. Ich würde nicht sagen, dass mir das heilig ist, aber ich konnte sowas erfassen, wie dass es einen Raum gibt, der sich der Rationalität entzieht. Es gibt sicherlich Dinge, die mir sehr wichtig sind. Ich würde mich irgendwie scheuen, das Wort heilig zu benutzen, aber vielleicht kommt das so nahe daran, an dieses Wort. Das ist sicher die Unversehrtheit zum Beispiel meines Kindes und aller anderen Menschen, die mir nahe sind. Auch, dass meine Tochter eine autonome und trotzdem sozusagen sich in der Verantwortung für eine soziale Gemeinschaft sich fühlen kann. Das war für mich ein Prozess gewesen, das Heranwachsen dieses Menschen begleiten zu dürfen, wo ich vielleicht auch sowas sehen würde wie, ja, sehr, sehr wichtig und etwas mehr als wichtig. Ob es heilig ist, weiß ich nicht so ganz genau. Ich merke, dass ich so zögere, dieses Wort in meinen Alltag so zu integrieren. Ich würde immer denken, das ist etwas, was sich eigentlich dem entzieht, was ich mit meiner Rationalität und schon gar nicht im Alltag erfassen kann.
Eben haben wir Barbara Mundel gehört, Intendantin der Münchner Kammerspiele, in unserer kleinen Reihe Was mir heilig ist. Morgen wird uns der Regisseur und Musiker Georges Camerun diese Frage beantworten. Wenn wir in diesen Tagen zurückblicken auf das zu Ende gehende Jahr, wenn wir uns noch einmal die stärksten Aufführungen im Theater oder in den Opernhäusern vergegenwärtigen, dann ist das immer auch so ein bisschen wie Inventur machen. Wir schauen, was wir erlebt, was wir interessiert gehört haben, und wir speichern es noch einmal ab. Wir wollen jetzt mit Elisabeth Nehring auf die Tanzszene in diesem Jahr zurückblicken. Das Stichwort Pandemie, wir wollen es nicht hören, aber wir müssen es hören, nachdem die Theater ja bis Mai geschlossen waren, gab es einen relativ entspannten Sommer mit doch zahlreichen Sommerfestivals. Jetzt aber gibt es in einigen Bundesländern bereits wieder Schließungen oder Ausfälle von Aufführungen, zum Beispiel beim Staatsballett Berlin. Die Kompanie musste gerade bis zum 9. Januar alle Vorstellungen wegen Corona-Erkrankungen im Ensemble absagen. Wie hat das denn, Frau Nehring, wie hat Corona denn das Tanzschaffen in diesem Jahr beeinflusst?
Also erst einmal natürlich durch diese ganz realen Einschränkungen, wie Sie gerade gesagt haben, wenn es einen oder wie jetzt mehrere positive Corona-Fälle gibt, muss natürlich die Notbremse gezogen werden. Das betrifft gleich den ganzen Betrieb, und das hat ja auch immer mal wieder eine der größeren Kompanien betroffen. Corona hat im Bereich des Tanzes aber natürlich auf allen Ebenen große Unsicherheiten geschaffen im Jahr 2021. Im ersten halben Jahr, als der Lockdown war, gab es immer das Gefühl, wir proben und trainieren, als es dann wieder ging. aber wir können nicht raus damit. Und jetzt gibt es eben auch immer wieder das Gefühl, schon seit einigen Wochen, man weiß nicht, wie lange man noch spielen kann. Es ist alles ein bisschen auf Abruf. Viele Tänzerinnen und Choreografinnen, insbesondere in der freien Szene, sind aber auch ganz aus dem System rausgefallen. Die haben überhaupt in diesem Jahr keine Andockpunkte mehr gefunden nach diesem sehr, sehr langen Lockdown in der ersten Jahreshälfte. Da hat man wirklich eine existenzielle Not. Andererseits muss man sagen, hat die Situation im hinter uns liegenden Jahr auch sehr viel Produktivität hervorgebracht. Es gab nämlich ganz viele und gibt immer noch ganz viele neue Fördermöglichkeiten, die es in der Fülle nie zuvor gegeben hat. Zum Beispiel durch den Dachverband Tanz Deutschland oder den Fonds Darstellende Künste als Träger. Also von Produktionsgeldern über Finanzspritzen, um bestehende Aufführungen an neuen Orten zu zeigen, bis zu Recherchestipendien. Es gibt wirklich auf vielen Ebenen die Möglichkeit, Geld für kreative Ideen zu bekommen. Das betrifft natürlich vor allen Dingen die freie Szene auch und hat auch wirklich zu einem großen, hohen kreativen Output geführt.
Stichwort Produktivität, und das führt uns zum nächsten Stichwort, nämlich zum Stichwort Streaming. Gibt es denn Beispiele für Tanzproduktionen, die aus Ihrer Sicht auf dem Bildschirm, also online, so richtig gut funktionieren?
Ja, also ich glaube, dass ganz viele Zuschauer und Zuschauerinnen auch irgendwann bildschirmmüde waren, aber es gibt doch ganz tolle Beispiele. Eines davon aus dem internationalen Feld ist das Projekt, das William Forsythe mit der ersten Solistin des New York City Balletts, Tyler Peck, gemacht hat. The Bar Project heißt das. Das war noch mit drei anderen Tänzern zusammen. Das ist ein Projekt, das den klassischen Tanz verändert, den klassischen Tanz an der Stange, also dem Trainingsinstrument, huldigt. Und in dem vor allem Tyler Peck als Tänzerin so absolut hinreißend und unfassbar leicht und zugleich scharfkantig tanzt, dass die Energien auch echt über den Bildschirmrand fliegen. Und dazu ist es natürlich auch noch grandios gefilmt. Wir hören mal rein in die Musik von James Blake. Das hat Forsythe zum Teil auf der Couch, zum Teil aber natürlich auch im Studio choreografiert. Und die Proben haben eben über Zoom stattgefunden, wie das heute ja ganz oft üblich ist. Und also diese halbe Stunde ist wirklich so ein wunderbares, kurzes Stück, das den Kopf total frei macht und eben auf dem Bildschirm hervorragend funktioniert.
Jetzt vom Online zu Live-Aufführungen. Wenn wir jetzt also über Aufführungen vor Publikum sprechen, Frau Nehring, gab es denn da Höhepunkte auf der Bühne?
Da könnte ich jetzt gar nicht so einen oder zwei Namen nur als besonders herausragend nennen. Für mich war in diesem Jahr unheimlich wichtig, überhaupt wieder ins Theater zu gehen. Das klingt ein bisschen banal, aber das ist es gar nicht. Dieses Gemeinschaftserlebnis gerade im Tanz zu haben, diese Energie wirklich zu fühlen, diese Kopräsenz zu erleben, das hat im Großen wie im Kleinen auch wieder gut funktioniert und war eben auch ein ganz besonderes Erlebnis. Ich erinnere mich zum Beispiel an kleine Studioaufführungen von der Berliner Choreografin Isabel Schad in der Wiesenburg in Berlin. Das ist ein ganz kleines, intimes Studio, wo Solo und Duette in einem ganz reduzierten, sehr persönlichen Rahmen gezeigt wurden, wo wir auch ganz eng alle zusammen auf dem Boden saßen. Das waren wunderbare, starke Theatererlebnisse, hervorragend getanzt natürlich, aber auch ebenso stark, weil wir uns sehr nahe gekommen sind. Ich denke aber auch an eine Choreografin wie Constanza Makras, die The Future, ihre neueste Tanzperformance, gerade in der Volksbühne gezeigt hat, mit ganz viel Energie, aber die ein Thema aufnimmt, nämlich diesen Wunsch, immer in die Zukunft zu gucken, die aber immer ungewiss bleibt, super da drin verarbeitet. Also das sind Beispiele, die mir dazu so einfallen.
Rückblickend, Frau Nehring, 2021 war für den Tanz auch ein Jahr der Debatten über Rassismus und das traditionelle Tanzrepertoire. Welche Fragen wurden denn da diskutiert?
Ja, in Deutschland ist ja inzwischen das angekommen, worüber im angloamerikanischen Raum, aber auch in Frankreich schon länger nachgedacht wird. Die Frage nach dem Kanon, das ist nur eine von mehreren Fragen, aber eine ganz wesentliche, die Frage nach den Stücken, die recht standardmäßig in einem Repertoire einer großen klassischen Company dazugehören, Schwanensee, Giselle, Nussknacker, die Bayadere, um nur einige zu nennen. Und jetzt kommen diese Fragen auf, was sind denn das für Stoffe? Aus welcher Zeit stammen sie? In den meisten Fällen ja aus dem 19. Jahrhundert vom Großmeister Marius Pütipa, dem russischen Choreografen. Aber welche Sichtweisen transportieren sie? Sehr häufig auch koloniale Sichtweisen, nicht immer, aber sehr oft. Und welche Aufführungspraxis verlangen sie? Also wenn man sich die historische Aufführungspraxis anschaut, nach der ja dann doch auch noch oft gestrebt wird, ist es häufig eine, in der die Haut weiß sein muss, in der die Haut weiß gepudert wird, in der andere außereuropäische Kulturen exotistisch und stereotyp dargestellt werden. Und dafür hat das Staatsballett Berlin eine Diskussionsreihe eingeführt, in der die Tanzwissenschaftlerin Gabriele Brandstätter zu der Frage nach der Aufführungspraxis Folgendes gesagt hat.
Wie stellen wir uns solchen Werken, die aus der Perspektive von heute problematisch sind, sexistisch, rassistisch oder Diversität ausschließen? Die Stichwörter wären also nicht Cancel, Revision. Wirklich in dem Sinn von einer Neubesichtigung eines historischen Werks mit der Frage, warum führen wir das noch auf? Also was ist uns an einem solchen Stück wichtig?
Und das ist genau die zentrale Frage, die jetzt gestellt wird. Die Ballettwelt muss schauen, welches Repertoire warum wichtig ist und wofür wollen wir auch das ganze Geld ausgeben. Das muss man ja auch mal sagen, diese Stücke, die existieren ja nicht einfach so. Wie divers oder eben auch noch nicht divers ist die eigene Company besetzt? Und natürlich auch, wie ist der Umgang innerhalb der Institutionen mit Diversität und gibt es zum Beispiel noch versteckte Ausschlüsse oder Rassismen? Das waren so einige der zentralen Debatten, die in Deutschland in 2021 angestoßen worden sind und die hoffentlich weitergehen.
Mit Sicherheit werden die weitergehen. Der Blick zurück auf die Tanzszene 2021, ein Blick voraus. Sie haben es angedeutet, Frau Nehring, den können wir an dieser Stelle nicht wagen. Da gibt es einfach zu viele unbekannte Faktoren. Elisabeth Nehring, Dankeschön.
Gerne.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Wie sehr Geschichtspolitik eine Gesellschaft spalten kann, das werden wir jetzt am Beispiel von Georgien hören. Dort ist das Bewusstsein für die Verbrechen des Stalinismus gering, dass es geschätzt mehr als 20 Millionen Tote gab. Das ist unter jungen Georgiern weitgehend unbekannt. Der Massenmörder Stalin war Georgier. Er wird in Teilen der Bevölkerung immer noch verehrt. Auf dem Flohmarkt in Tiflis kann man zum Beispiel ohne weiteres eine Stalin-Büste kaufen. Der kleine Verein Sovlab versucht, Bewusstsein für die totalitäre Vergangenheit zu schärfen und an die Opfer zu erinnern. Dafür hat er das Projekt Letzte Adresse initiiert. Kleine Gedenktafeln an Häusern erinnern an die Bewohner, die deportiert wurden. Ähnlich den Stolperstein in Deutschland. Aus Tiflis berichtet Thomas Franke.
Von außen sieht das Gebäude im Zentrum von Georgiens Hauptstadt Tiflis wie ein ganz gewöhnliches Wohnhaus aus. Graubraun, stuckbröckelt, Ziegelsteine, wo einst Putz war. Nicht mal eine Tafel erinnert daran, dass hier die Zentrale und ein Gefängnis des sowjetischen Geheimdienstes waren.
Wir wissen ziemlich genau, wie es hier aussah. Während des Massenterrors wurden alle Todeskandidaten von diesem Hof aus zum Exekutionsort transportiert, mitten in der Nacht, mit großen Lastwagen.
Erzählt der Historiker Irakli Khwadagani. Er arbeitet bei Sovlab. Der kleine Verein versucht, an das totalitäre Erbe in Georgien zu erinnern. 70 Jahre gehörte Georgien zur Sowjetunion. Khwadagiani betritt das untere Stockwerk des Gebäudes. Wäsche ist quer über den Gang gespannt. Es riecht nach Bratfett. Hinter ehemaligen Zellentüren leben heute Familien.
Wir haben Zeugnisse, dass Menschen hier gleich im Flur der Kommandantur erschossen wurden. 1924 gab es in Georgien einen Massenaufstand gegen den Kommunismus. Hunderte Gefangene wurden hergebracht. Viele haben versucht, Widerstand zu leisten und wurden direkt hier umgebracht und dann zu geheimen Begräbnisstätten außerhalb der Stadt transportiert. Also, das ist ein tragischer Ort, ein Erinnerungsort. Aber leider kümmert das niemand.
Sovlab möchte, dass der georgische Staat das Gebäude erwirbt, ein Museum für die Opfer des Stalinismus errichtet. Ähnlich wie es zum Beispiel in den baltischen Staaten geschah. Dort wurden Archive geöffnet, Akten systematisch erforscht.
In Georgien ist nichts dergleichen passiert. Nach dem Ende der Sowjetunion hatten wir erst eine Militärherrschaft, dann Bürgerkrieg, dann einen ethnischen Krieg. Die Wirtschaft kollabierte, der Staat wurde ruiniert. Die Menschen befanden sich im Überlebensmodus. Unter dem damaligen Präsidenten Schewardnadze kamen sowjetische Eliten wieder an die Macht und niemand war motiviert, die Geschichte zu überdenken. Wir haben Zeit verloren und wir waren abgeschnitten von den Prozessen in Mittel- und Osteuropa. Davon, wie man erinnert, wie man forscht, wie man Opferverbände organisiert und so weiter. Darum fehlt in der Gesellschaft und in den staatlichen Eliten und Strukturen das Verständnis dafür. Bis heute.
Und in der Bevölkerung fehle schlichtweg auch das Wissen über das Ausmaß des Totalitarismus, kritisiert Chvadagiani. Der Verein Sovlab versucht das mit bescheidenen Mitteln zu ändern. Nach dem Vorbild der Stolpersteine in Deutschland, die an die Opfer des Naziterrors erinnern, bringt der Verein Tafeln an Häusern an, deren Bewohner während des großen Terrors umgebracht wurden. Die letzte Adresse heißt das Projekt, das es auch schon in Russland, Tschechien, der Republik Moldau und anderswo gibt. Es sind kleine, unauffällige Markierungen mit Namen und Beruf der Opfer. Aus einem Wohnhaus in der Nikolasestraße in Tiflis zum Beispiel wurden gleich 4 Menschen umgebracht. Ein Beamter, 2 Militärs, eine Schauspielerin. Die Genehmigung für diese Tafeln zu bekommen sei schwierig, berichtet Chvadagiani.
In der Stadtverwaltung betrachten sie Gedenktafeln an Häusern immer noch in sowjetischer Tradition. Sie sollten groß sein und Helden gewidmet sein. Jemandem, der etwas Großes für die Gesellschaft getan hat. Sie sind komplett verloren, wenn wir sagen, dass es um Opfer geht. Sie verstehen nicht, was das heißt, ein Opfer zu sein. Das waren ja nicht nur gute Menschen. Viele Opfer des großen Terrors waren die Kommunisten selbst. Uns geht es einfach darum, zu informieren und an diese Dinge zu erinnern.
Sovlab wird von Stiftungen aus dem Ausland finanziert, unter anderem vom Deutschen Goethe-Institut und der Bundesstiftung Aufarbeitung. Die Regierung Georgiens sieht offenbar keinen Bedarf.
Das Projekt Letzte Adresse und die Arbeit des Vereins Sovlab aus Tiflis berichtete Thomas Franke. Es gibt Flughäfen, da muss man, ob man will oder nicht, auf dem Weg zum Gate durch einen Duty-Free-Shop. Man muss vorbei an Spirituosen, Tabakwaren, Pralinen und Parfums. Einer anderen Wegedramaturgie begegnet man in manchen Museen. Zum Ausgang gelangt man dort, ob man will oder nicht, durch den Museumsshop. Dort wird man allerdings nicht zum Luxus verführt, sondern man bekommt Dinge angeboten, die bilden, die pädagogisch wertvoll sind oder auf eine bestimmte Art vielleicht auch mal verspielt. Wir haben unsere Autorinnen und Autoren für unsere Fazit-Winterserie in ihr Lieblingsmuseum geschickt und sie gebeten, sich im Museumsshop umzusehen. Und wir haben es in den vergangenen Tagen schon gehört, dort findet man manchmal wunderbare, liebevoll gebaute Objekte. Felicitas Böselager zum Beispiel hat im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum eine Kürbiskrippe entdeckt.
Die Kölner Innenstadt zwischen Heumarkt und Neumarkt ist kein besonders schöner Ort. Mehrspurige Straßen kreuzen sich hier, gesäumt von Betonbauten. Aber es lohnt sich, genau hinzuschauen, zum Beispiel auf das Rautenstrauch-Jost-Museum, das ethnologische Museum Kölns. Wer es betritt, stößt gleich zu Beginn auf den hellen, bunten Museumsshop, in dem sich in Glasvitrinen kleine Schätze aus der ganzen Welt finden. Wie diese Kürbiskrippe aus Kenia.
Sie haben alle wahrscheinlich einen runden Kürbis vor Augen, den wir ja gerne bei Halloween benutzen. Der Kürbis hier ist, ich sag ja mal, ein langgezogener, klassischer afrikanischer Kürbis. Und Sie müssen sich vorstellen, der ist geöffnet worden, ausgehöhlt worden und getrocknet worden.
Erklärt Katharina Krebs. Sie leitet seit über 10 Jahren den Museumsshop. Sie hat die Krippe aus ihrer Vitrine geholt, sodass man sie besser betrachten kann. Außen sind Kamele und Sterne in den Kürbis geritzt, er ist dunkelrot lackiert.
Da ist eine Klappe, die man öffnen kann und dann schaut man hinein in das klassische Krippenmotiv.
Diese Klappe ist mit Schlaufen an kleinen weißen Muscheln befestigt. Im Kürbis stehen Maria, Josef, Hirten, Schafe und die heiligen drei Könige mit feinen goldenen Kronen. Alles handgemacht aus Bast. Krebs gefallen besonders Maria und Josef.
Der Josef hat eine wunderbare Krone aus einem ganz feinen Seilstück. Er hat auch sehr schön gearbeitet, diesen Stab, mit dem er die ganze Situation dort, ich sag jetzt mal, beschützt. Und die Maria hat so ein herrliches, langes, Baststück um den Kopf, wie so ein langer Schleier, der bis zum Boden geht, über ihre Knie hinweg. Und wissen Sie, das sind ja ganz ursprüngliche, einfache Materialien. Und da war sowas Hübsches draus zu zaubern, finde ich beeindruckend.
Die Szene in der Krippe sieht sehr lebendig aus. Seit knapp 6 Jahren führt Krebsi in ihrem Laden. Für 45 Euro kann man sie hier kaufen. In manchen Jahren verkauft sie 8 dieser Krippen, so war es dieses Jahr, manchmal aber auch nur eine. Sie erinnert sich noch genau, wie eine ihrer Händlerinnen ihr nach einer Reise nach Kenia das erste Mal die Krippe gezeigt hat.
Die kam dann eben zurück mit einem Koffer voller Sachen und sagte, Mensch, Frau Krebs, gucken Sie mal, wie finden Sie das denn? Und dann habe ich gesehen, ach, diese Kürbiskrippe, das ist doch was Wunderbares.
Auch deshalb, weil sie gut zu dem Konzept des Museumshops insgesamt passt, findet Krebs.
Der Shop soll das, was die Besucher in den Ausstellungen gesehen haben, insofern unterstützen, dass hier Dinge gekauft werden können, die dann Teil des Lebens der Besucher werden.
Das kann eine Krippe ohne Zweifel an Weihnachten. Und diese Kürbiskrippe bricht zusätzlich noch mit den Sehgewohnheiten. Ohne viel Klimbim, trotzdem mit schönen Details aus feinem Material, hat sie eine ganz besondere Wirkung. Frau Krebs gefällt aber noch was anderes an ihr.
Ja, ich würde mal sagen, eine praktische Krippe. Ja, Sie haben alles dabei. Sie können das Türchen aufmachen, dann sehen Sie es. Und wenn Weihnachten wieder vorbei ist, dann tun Sie alles wieder rein, machen das Kläppchen zu und tun Sie die Weihnachtskiste bis zum nächsten Jahr.
Ultimative Objekte im Museumsshop. Felicitas Böselager hat im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum diese Kürbiskrippe entdeckt, die sie gerade beschrieben hat. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Gestern an Heiligabend gab es keine Kulturpresseschau. Heute sieht das anders aus. Heute hören wir Tobias Wenzel mit seinem Blick in die Feuilletons und dem Wochenrückblick.
Wie könnte der Roman über das Jahr 2021 heißen und wie würde der Klappentext lauten, hat der neue Spiegel gefragt. Leerstelle 21 ist der skurrile Vorschlag der Schriftstellerin Judith Kuckert. Ein Architekt, der lange im Ausland gelebt hat und von dort nicht nur Sprachen, sondern auch eine andere Sicht auf die Welt mitgebracht hat, geht als Berater für große Bauprojekte von Stadt zu Stadt. Überall, wo er neu baut oder saniert, schafft er es, 17 Quadratmeter sowohl im Plan als auch im ausgeführten Objekt verschwinden zu lassen. Ich sehe was, was du nicht siehst, hat sich als roter Faden durch die Feuilletons dieser Woche gezogen. Und die Frage, was man sehen oder lesen möchte und was lieber nicht. Etwa die ersten Zeilen des Artikels, den Melanie Mühl für die Heiligabendausgabe der Frankfurter Allgemeinen lieferte. Weil im Impfzentrum kein Platz für sie war, zogen sie weiter zum nächsten. Doch auch dort wies man sie nach stundenlangem Warten in der Kälte ab. Man sagte ihnen, ihre Covid-Booster-Zeit sei noch nicht gekommen. Gelang es Mühl tatsächlich, auch noch die Weihnachtsgeschichte mit Corona zu infizieren. Zum Glück erinnerte Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung an die eigentliche Botschaft der Weihnachtsgeschichte. Höchstes Wesen ist nicht ein Kaiser, sondern ein kleiner Mensch. Aber was macht der neue Spiegel auf seiner Titelseite? Lässt Maria mit einem Smartphone ein Selfie knipsen, Josef mit Laptop und Headset verklärt gen Himmel blicken und setzt dem kleinen Jesus in seiner Strohkrippe eine Virtual Reality Brille auf. Ich sehe was, was du nicht siehst, gilt hier auch für den utopieverliebten Autor dieser Titelgeschichte. Übermorgen wird's was geben, so aufregend wird die Zukunft unserer Kinder. Das Kind wird rund um die Uhr seine Körperdaten tracken und mit ihnen eine Medizin auf Grundlage granularer Daten ermöglichen, die Krankheiten schon im Entstehen verhindert und jede Medikation individuell auf die Bedürfnisse der Patienten einstellen kann. Rückenschmerzen sind von 2045 an Geschichte, dank intelligenter Stützwäsche, die schon von klein auf Fehlhaltungen verhindert, prophezeit Ulrich Fichtner begeistert. Und die Leser dürften sich da fragen, was hat der sich denn gespritzt? Dann doch lieber Hans Zippert als Wahrsager. In seiner satirischen Kolumne für die Welt schrieb er zu einer Umfrage, der zufolge für nur 14% der Deutschen an Weihnachten der Kirchbesuch eine Rolle spielt, zukünftige Generationen werden nichts mehr von Jesus, Maria und Josef wissen, sondern glauben, dass Weihnachten das Fest ist, an dem man endlich mal in Ruhe alle 5 Teile von Stirb langsam angucken kann. An den nachträglichen Abrechnungen mit den 68ern hat er sich niemals beteiligt, schrieb Iris Radisch in der Zeit in ihrem Nachruf auf den Verleger Klaus Wagenbach und betonte, Wagenbach habe gesehen, was andere nicht mehr sahen oder sehen wollten. Bis zur Mitte der 70er Jahre lebte man, sagte er, in Deutschland mental in den 50er Jahren. Erst die 68er hätten die Bundesrepublik demokratisiert. Sein Verlag sei so gewesen, wie er es sich gewünscht habe. Links, antiautoritär und lebensfroh. Viele der Essays, mit denen sie berühmt wurde, sind Puzzlestücke einer Pathologie des schlechten Geschmacks, die sie im Interesse der Erforschung der amerikanischen Demokratie zusammentrug, schrieb Patrick Barnas in der FAZ in seinem Nachruf auf die US-amerikanische Autorin Joan Didion und erinnerte an ihren größten Erfolg, das Jahr magischen Denkens, ein persönliches Sachbuch über die Trauer um ihren Ehemann. Unzählige Leser rührte, was Didion über Rituale einer absurden, abergläubischen Hoffnung verriet, mit denen sie den Tod vergeblich ungeschehen zu machen versuchte. Bewahrte sie nur die Schuhe ihres Mannes auf, würde er schon wiederkommen. So sympathisch das magische Denken hier ist, so problematisch kann es andernorts werden, wo Menschen sich unbewusst von den Errungenschaften der Aufklärung entfernen und glauben, Probleme verschwinden, wenn sie die damit verbundenen Worte tilgen. Marion Ackermann, die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, sagte der Taz mit Blick auf die Digitalisierung der Bestände für das Netz und den angestrebten sensiblen Umgang mit den Werktiteln, wir haben nur in wenigen Fällen den Asterisk eingesetzt, also vier Sternchen, die den Mohr im Mohr mit der Smaragdstufe im grünen Gewölbe beispielsweise ersetzen. Wer in der Internetdatenbank auf diese Statuette stößt, bekommt also den unverständlichen Titel Sternchen, Sternchen, Sternchen mit der Smaragdstufe angezeigt. Nach Klick auf den Titel wird eine Warnung vor Begriffen, die rassistisch oder anderweitig diskriminierend seien, eingeblendet. Erst dann kann der Nutzer den ganzen historischen Titel lesen. Ich sehe was, was du nicht sehen willst. Spitzhörnchen würden Sichtschutz kaufen. Die Tiere, die Eichhörnchen ähneln, kämpfen nicht nur ums Revier, sondern ihre Sicht auf die unterlegenen Rivalen lässt die unterlegenen Spitzhörnchen vor Angst ins Koma fallen und sterben. Kurt Riechelmann verweist in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung auf ein Experiment mit den Tieren. Trennte man Verlierer und Sieger nach dem Kampf durch eine undurchsichtige Trennwand, dann erholte sich der Verlierer ebenso schnell wie der Sieger. Trennte man beide aber nur durch eine Gitterwand, durch die sie einander weiterhin sehen konnten, traten die beschriebenen Symptome auf, schreibt Riechelmann. Es ist der bloße Anblick der Sieger, der die Verlierer nach dem Kampf sterben lässt.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.